So, guten Abend, liebe Geschwister. Das ist also heute dann der Teil 2 unserer Predigtserie zur Passion. Begegnungen auf dem Kreuzweg. Der erste Teil war der Ernö letzte Woche über Simon von Kyrene, der das Kreuz getragen hat für Jesus. Nächste Woche kommen dann die Frauen, die neben dem Kreuz standen. Danach die Verbrecher, die mit Jesus gekreuzigt wurden. Dann kommt eine Predigt zum Hohenpriester Kaiphas. Und zuletzt noch der Hauptmann, der den Tod Jesu erlebte. So, und heute geht es also um Pilatus. Mit dem Untertitel hier Wahrheit und Verantwortung. Und der Erno, der hat vorhin schon ein Stück aus Matthäus zitiert. Aber wir nehmen heute die Predigt aus dem Johannes. Da kommt die Frau von Pilatus nicht vor. Wir machen so ganz evangelisch. Wir lesen erstmal die ganze Bibelstelle durch und dann werde ich ein paar Dinge dazu sagen. Die führenden Priester brachten Jesus am frühen Morgen von Kaiaphas zum Palast des römischen Statthalters. Pilatus kam zu ihnen heraus und fragte: Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Mann? Sie antworteten: Wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn dir nicht übergeben. Nehmt ihr ihn doch, sagte Pilatus, und verurteilt ihn nach eurem eigenen Gesetz. Wir dürfen niemand hinrichten, erwiderten sie. Pilatus ging in den Palast zurück und ließ Jesus vorführen. Bist du der König der Juden? Fragte er ihn. Jesus antwortete: Bist du selbst auf diese Frage gekommen oder haben dir andere von mir erzählt? Pilatus erwiderte: Bin ich etwa ein Jude? Dein eigenes Volk und die führenden Priester haben dich mir übergeben. Was hast du getan? Jesus sagte: Mein Königtum stammt nicht von dieser Welt. Sonst hätten meine Leute dafür gekämpft, dass ich den Juden nicht in die Hände falle. Nein, mein Königtum ist von ganz anderer Art. Da fragte Pilatus ihn: Du bist also doch ein König? Jesus antwortete: Ja, ich bin ein König. Ich wurde geboren und bin in die Welt gekommen, um die Wahrheit offenbar zu machen und als Zeuge für sie einzutreten. Wem es um die Wahrheit geht, der hört auf mich. Wahrheit, meinte Pilatus, was ist das? Pilatus ging wieder zu den führenden Priestern hinaus und sagte zu ihnen: Ich sehe keinen Grund, ihn zu verurteilen. Soweit unser Text für heute. Da traf Jesus also nun auf Pilatus. Wer war dieser Pilatus oder vollständig Pontius Pilatus? Er war der Präfekt oder Statthalter des römischen Kaisers in der Provinz Judäa. Also damals in Rom, da herrschte der Kaiser Tiberius und der hat im Jahr 26 nach Christi Geburt den Pontius Pilatus zum Präfekten ernannt. Seinem Namen kann man entnehmen, dass er einer römischen Familie entstammte. So, damals, der ganze Mittelmeerraum ringsrum, war römisches Reich. Und wie sind die Römer da vorgegangen mit den Völkern, die sie erobert haben? Entweder gab es einen Herrscher, der ihnen zugeneigt war, der durfte dann als Vasallenkönig herrschen. Herodes der Große, der in Israel zur Zeit von Jesu Geburt regierte, und dann sein Sohn Herodes Antipas, der zur Zeit von Jesu Tod der Tetrarch oder Vierfürst von Galiläa, das war dann weit im Norden, war, das waren solche Vasallenkönige. Und wenn es da keinen gab, dann hat der Kaiser reiche römische Bürger als Statthalter eingesetzt, so wie den Pilatus. Egal wie, Hauptsache es herrschte Ruhe in der Provinz und die Steuern flossen nach Rom. So. Der Sitz des Präfekten von Judäa, das war eigentlich in Caesarea. Caesarea ist eine schöne Stadt da am Mittelmeer. Und dort war dann normalerweise sein Prätorium. So, jetzt war das Judäa aber als eine notorisch unruhige und rebellische Provinz da bekannt. Und es nahte das Pessachfest, an dem sich die Juden an die Befreiung aus Ägypten erinnern. Und zu dem Fest, da kamen immer viele Juden nach Jerusalem und deshalb waren die römischen Besatzer da besonders wachsam, ob sich da irgendwo ein Aufstand zusammenbraut. Und also vermutlich, um dann bei Bedarf Entscheidungen vor Ort schnell treffen zu können und mögliche Aufstände niederschlagen zu können, da hat der Pilatus dann halt mal seinen Amtssitz vorübergehend nach Jerusalem verlegt. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, also es ist keine Drohnenaufnahme von wie es damals war, sondern es gibt ein Modell in Jerusalem von Jerusalem zur Zeit Jesu und da ist die Aufnahme und da seht ihr also da den großen Tempelplatz mit dem Heiligtum in der Mitte und da rechts seht ihr vielleicht die vier Türme, da ist eine Festung, die heißt Antonia. Und von der aus konnte man den Tempelplatz da ganz gut überblicken. Und das ist also ein möglicher Amtssitz von Pilatus gewesen, eben genau in der Festung, von der aus die Römer dann hier alles im Griff zu hoffen hatten. So, der Lukas berichtet uns, dass Pontius Pilatus bereits im Amt war, als Johannes der Täufer seinen Dienst begann. Und damit ist eigentlich das ganze Wirken von Johannes und Jesus, das fällt in seine Herrschaftszeit. Nachdem Jesus schon mehrfach in Jerusalem war und dabei auch immer wieder ein bisschen Aufsehen erregt hat, können wir mal annehmen, dass der Pilatus davon irgendwie was mitbekommen hat. Ein paar Tage vorher, das, was wir an Palmsonntag feiern, da ist Jesus begleitet von einer großen Menschenmenge auf einem Esel nach Jerusalem hineingeritten. Und auch wenn wir in den Evangelien davon nichts lesen, aber es ist eigentlich nahezu unvorstellbar, dass nicht auch irgendwelche römischen Soldaten diesen Marsch beobachtet haben und dem Pilatus davon Bericht erstattet haben. Also, soweit so ein bisschen zu dem Hintergrund der Lage damals und ein paar von den Versen, wo Jesus da mit Pilatus zu tun hat, die wollen wir jetzt ein bisschen näher anschauen. Als erstes mal die Anklage. Der heißt hier, sagen wir einfach, wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn dir nicht übergeben. Ist schon irgendwie ziemlich detailliert, oder? Was die alles vorzubringen haben. Also, dass der Johannes das so eigenartig zusammenfasst, es deutet irgendwie darauf hin, dass das Ganze ein abgekartetes Spiel ist und dass der Hohe Rat dem Pilatus da schon im Vorfeld informiert hat, dass da einer unterwegs ist, der einen Aufstand plant. Und was wir jetzt vielleicht noch verstehen müssen, ist die damalige Gerichtsbarkeit. Für religiöse Vergehen, da war der Hohe Rat, also waren die Juden dann selbst zuständig. Und nur für Vergehen, die sich gegen die römische Herrschaft gerichtet haben, da war dann die römische Gerichtsbarkeit zuständig. Und in oberster Instanz eben der Präfekt der Region dort. So, bei Lukas, da lesen wir dann auch von den Anklagepunkten, die für die Besatzungsmacht da relevant sein könnten. Er hetzt das Volk auf, er verbietet Steuern an den Kaiser zu zahlen und er sagt, er wäre ein König. So, und die Nichtigkeit eigentlich der ersten dieser beiden Anklagepunkte, die hat der Pilatus wohl sofort durchblickt. Einer, der friedlich unter Jubel der Menge auf einem Esel nach Jerusalem reitet, wie es ihm wahrscheinlich die Soldaten da berichtet haben, das ist kein gewalttätiger Aufrührer. Und was König betrifft, da fragt er später bei ihm nochmal nach. Aber ihm ist soweit klar, dass also Jesus da eigentlich kein Vergehen gegen Rom begangen hat, sondern dass das einfach eine innerjüdische religiöse Auseinandersetzung ist. Und er selbst sagt, bin ich nicht zuständig. So, interessant ist eigentlich, seine Ankläger sagen da, ja, wir dürfen ja keine Todesstrafe verhängen. Eigentlich, wenn man den geschichtlichen Kontext da so sich anschaut und was in der Bibel steht, kann wohl nicht ganz stimmen, denn ein paar Jahre später, da wird Stephanus vom Hohen Rat verurteilt und gesteinigt. Also hätten sie vielleicht doch können. So, andererseits, wenn wir es jetzt mal anschauen, heilsgeschichtlich, da ist diese Wendung eigentlich wiederum wichtig, weil nicht nur die Juden haben Jesus verurteilt, sondern auch die Nichtjuden hier vertreten durch das römische Weltreich. Und Juden und Nichtjuden, beide sind wir Sünder und beide brauchen die Erlösung durch Jesus. Und Jesus ist damit tatsächlich eben für beide gestorben, für die Juden, für die Nichtjuden. Und ich vermute mal, dass die meisten hier im Raum hier zur letzteren Kategorie zählen. So, dann sprechen also Pilatus und Jesus über Königtum, das nicht von dieser Welt ist. Und da hat der Pilatus eigentlich auch soweit verstanden, dass da keine Gefahr besteht oder kein Angriff auf die römische Herrschaft ist. Sonst hätte er handeln müssen. So, und dann kommt es zu einem Dialog, der eigentlich wunderbar in unsere heutige Zeit passt. Also zuerst Jesus. Ich wurde geboren und bin in die Welt gekommen, um die Wahrheit offenbar zu machen und als Zeuge für sie einzutreten. Antwort von Pilatus: Wahrheit, was ist das? Und also Jesus erkennt irgendwie eine absolute Wahrheit. Und von der legt er Zeugnis ab. Das war im Prinzip sein ganzes Leben war ein Zeugnis dafür. Aber dem kann der Pilatus also irgendwie nicht folgen. Als Römer, da ist er in einer Religion groß geworden, wo es viele Götter gibt, manche dazu auch noch irgendwie launisch sind. Dann kriegt er seinen Posten in Judäa und da glauben sie jetzt nur an einen Gott. Und jetzt ist er da mit einem Fall konfrontiert, wo irgendeiner in diesem Monotheismus auch noch eine Sonderrolle einnehmen will. Und in diesem ganzen Universum der Möglichkeiten, da stellt er also da seine berühmte Frage hier. Wahrheit, was ist denn das? Ein Stück weit ist die Frage, ist es nicht genauso in unserer Welt heute? Da alle Religionen und Weltanschauungen, sie stehen irgendwie gleichberechtigt nebeneinander. Toleranz ist das höchste Gebot und jeder soll auf seine Weise glücklich werden dürfen. So, vielleicht ist euch aufgefallen, dass die Reihenfolge unserer Predigten da nicht so ganz vom chronologischen Ablauf hier zusammenpasst. Liegt daran, dass einzelne Prediger irgendwie gerade mal im Ausland sind oder waren und wir waren auch im Ausland. Wir waren in Thailand, haben dort unsere Tochter besucht, die dort in einem Missionsdienst ist und sind erst am Dienstag wiedergekommen. So, sie ist da in einer Stadt, die heißt Pattaya und da gibt es ein interessantes Gebäude, von dem ich euch hier ein Bild mitgebracht habe. Das Ding heißt Sanctuary of Truth, also das Heiligtum der Wahrheit. Architektonisch ist ein tolles Gebäude, vom Kunsthandwerk und sowas, tolle Schnitzereien. Es enthält irgendwie buddhistische und hinduistische Elemente, ist aber eigentlich nicht originär irgendein buddhistisches oder hinduistisches Heiligtum. Es nennt sich Museum, nach unserem Verständnis wäre das kein Museum. Angeblich ist es das größte hölzerne Gebäude der Welt, das also ohne Nägel da gebaut ist. Ob stimmt, weiß ich nicht. Und ein Stück weit ist es also die Privatinitiative eines reichen Geschäftsmanns. Da geht es also um irgendwelche 7 Lebenswahrheiten und 5 Missionen des Menschen, die also dann da, man sieht es ein bisschen da oben, sind Türmchen drauf, die durch die Türmchen symbolisiert werden. Meine Zusammenfassung von dem Ganzen eigentlich ist, bemühe dich, ein gutes Leben zu führen, was sie da so zum Ausdruck bringen wollen. Also, der Tempel der Wahrheit, aber ist das die Wahrheit, von der Jesus spricht? Ich glaube es nicht. Also von der Offenbarung eines liebenden Vaters und von der Erlösung von unseren Sünden und sowas habe ich dort überhaupt nichts gefunden. So, wie geht es der Wahrheit in unserer Zeit? Habe ich noch was mitgebracht hier. Eine Schlagzeile aus der Süddeutschen Zeitung, so vor ungefähr 2 Wochen. Das erste Opfer der KI, künstliche Intelligenz, das erste Opfer der künstlichen Intelligenz ist die Wahrheit. War in dem Fall, also war hinterm Paywall, habe ich nicht gelesen, aber es ging irgendwie um die ganzen manipulierten Bilder, die zurzeit so unterwegs sind, also wo dann auch alle möglichen Leute behaupten, das wäre die Wahrheit. Tatsächlich, ich kann mich erinnern, manipulierte Bilder, die gibt es schon sehr lange. Früher, als es noch die UdSSR gab, also für die Älteren, die wissen noch, was das war, da gab es die Kommunistische Partei und irgendwelche Führungsgremien und da gab es mal von irgendeinem Treffen ein Gruppenbild und da habe ich mal so eine Bilderserie gesehen, da waren die also, ich weiß nicht wie viele Leute, beieinander gestanden. Irgendeiner ist dann mal in Ungnade gefallen und dann wurde das Bild halt neu rausgegeben und dann war der da einfach mal weg. Interessanterweise ist irgendwie da noch einer von denen in Ungnade gefallen und dann haben sie den also auch noch weg, aber weil dann irgendwie da die Löcher so komisch ausschauen, haben sie also die anderen dann irgendwie noch ein bisschen zusammengerückt. Also gab dann unterschiedliche Versionen von dem gleichen Treffen, von dem Gruppenbild vom gleichen Treffen. Damals war alles noch händische Retusche, aber hat man auch gemacht. Später kam Photoshop. Ich kann mich erinnern, eines unserer Kinder hat sich mal furchtbar über irgendwelche Klassenfotos beschwert. Da waren die ganzen Gesichter so perfekt weich gezeichnet und so, aber halt nicht die Wirklichkeit, was sie dargestellt haben. Heute macht die KI das Verbiegen der Wahrheit halt noch ein bisschen einfacher. Also, so schaut es da mit der Wahrheit aus. Manche wissen es, wir haben hier Royal Rangers, also christliche Pfadfinder, wir gehen demnächst auf ein Camp. Da kam plötzlich mal die Frage auf irgendein Dienstleister, der eine Rechnung stellt und sowas da, ob er denn die ohne Mehrwertsteuer ausstellen kann. Also Schwarzarbeit und sowas, da haben wir einmal deutlich abgelehnt. Aber einfach ist die Frage an uns, wie gehen wir mit Gottes offenbarter Wahrheit um? Speziell in den Fällen, wo uns die Welt irgendwelche Sachen vorlebt, wo die Wahrheit halt immer mal so ein bisschen passend gemacht wird oder wo die Welt uns ihre Vorstellung aufdrücken will. So, macht doch jeder so oder sollte Gott tatsächlich irgendwie was gesagt haben? Und ich glaube, die Frage an uns ist tatsächlich hier, gehen wir den Weg der Welt, ignorieren oder biegen wir uns die Wahrheit zurecht? Oder akzeptieren wir es zwar, aber sind irgendwie so grummelnd, ja, wenn es unbedingt sein muss und sowas, dann machen wir es halt, aber wollen tun wir eigentlich nicht oder sowas. Oder können wir tatsächlich sagen, eben, das, was Gott haben will, von uns will, ist sehr gut und wir freuen uns an der Wahrheit. Tatsächlich bin ich auf eine Stelle in der Bibel gestoßen, wo Gott Wahrheit tatsächlich mal sehr ernst genommen hat. Apostelgeschichte 5, da steht die Geschichte von Ananias und Sapphira. Das war die Urgemeinde in Jerusalem, also die erste Gemeinde da, und die beiden, sie haben was verkauft und haben gesagt, und hier ist das ganze Geld davon, war aber nur ein Teil davon. Und da in Apostelgeschichte steht dann, sie haben Gott und die Menschen belogen und Gott hat sie dafür gestraft, die sind dann beide tot umgefallen. So sieht Gott die Wahrheit. Das ist jetzt nicht im Alten Testament, sondern das ist Gericht im Neuen Testament. Zurück zu unserem Bibeltext. Der Beliebigkeit der damaligen und heutigen Welt, der stellt Jesus da mal eine klare Aussage gegenüber. Da sagt er hier, wem es um die Wahrheit geht, der hört auf mich. Und das ist die Frage an uns, hören wir auf ihn? Hören wir seine Stimme? Wenn du Zweifel hast, ob du seine Stimme hörst und sowas, wir werden nachher wieder Gebetsteams haben, du kannst vorkommen zum Gebet. Und dann möchte ich noch die abschließende Aussage von Pilatus anschauen. Da hat er gesagt, ich sehe keinen Grund, ihn zu verurteilen. Ich habe hier noch eine andere Übersetzung, da heißt es dann, ich finde keine Schuld an ihm. So, das war Jesus, das Pessachlamm ohne Schuld. Und hier hat der Pilatus tatsächlich die Wahrheit ausgesprochen. Er ist gestorben, letztlich nicht wegen der Verurteilung durch Menschen, sondern weil es tatsächlich Gottes vorherbestimmtes, einzigartiges Erlösungswerk war. Und auch wenn du diese Erlösung noch nicht erlebt hast und sowas, dann komm nachher vor zum Gebet und wir wollen dir helfen, es wirklich in deinem Leben hier zu verstehen. So, mit der Erkenntnis der Wahrheit, da bekommen wir die Verantwortung, damit richtig umzugehen. Der Pilatus, er hätte Jesus freilassen müssen, hat aber nicht getan. Wieder besseres Wissen hat er dem Drängen der Ankläger nachgegeben. So, er hat dann zwar noch mit der Freilassung eines Gefangenen zu Pessach versucht, sich irgendwie aus der Verantwortung zu verabschieden, hat aber nicht funktioniert. Wie hätte jetzt Pilatus denn eigentlich mal reagieren können? Und eben, wir waren jetzt gerade eben in Asien, in Thailand, und wir haben halt auch so einen dicke schwarze Reiseführer gehabt. Und der war an der Stelle irgendwie sehr gut. Einem Asiaten gegenüber, da darfst du eigentlich nicht irgendwie so gerade raus, wie das bei uns ist, einfach mal Nein sagen. Und wenn er halt irgendwie einer kommt und dir dann den geschneiderten Anzug anbieten will oder sowas, das kann man ganz toll machen und sowas, dann stand in dem Reiseführer hier so, die passende Antwort ist dann, maybe tomorrow. Also, ja, vielleicht morgen. Also du sagst nicht einfach Nein, sondern du sagst einfach mal, maybe tomorrow. Also, schauen wir mal, wie es morgen ausschaut. Der Pilatus, der hätte eigentlich sich da mal schön rausbinden können, indem er die Entscheidung halt einfach mal auf nach die Feiertage da vertagt. Oder ein paar Jahre später, da gab es vielleicht eine vergleichbare Situation mit Paulus, den sie also da auch, dem sie an den Kragen wollten. Und den haben sie dann halt erstmal nach Caesarea geschickt, raus aus dem Hotspot Jerusalem. Hätte er auch machen können. Er hat ja sein Prätorium da in Caesarea gehabt und ein paar Soldaten hätte er schon gehabt und dann hätten die den halt mal genommen, so nach dem Motto, bringen wir mal raus aus der Stadt, dann ist zumindest da mal wieder Ruhe. Hat er nicht gemacht. Bisschen zu der Verantwortung. Ich möchte die Predigt jetzt abschließen mit nochmal 5 biblischen Aussagen zur Wahrheit, die dann für unser Leben hier wichtig sind. Die erste, eigentlich ist ganz einfach und ein Stück weit ist sie ja auch schon in dem Dialog mit Pilatus da rausgekommen hier. Jesus selbst, er ist die Wahrheit. Also die Wahrheit ist keine rhetorische Frage, sondern eine Person. Jesus selbst, Er hat von sich selbst gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und das ist die Wahrheit, die der Pilatus nicht erkannt hat, obwohl er direkt neben ihm stand. Das Zweite, Gottes Wort ist die Wahrheit. Das ist die Aussage von Jesus selbst, wo er sagt, auch im Johannes dann eben, dein Wort ist die Wahrheit. Und selbst wenn die Welt um uns herum sich immer neue Dinge ausdenkt, von denen sie meint, sie weiß es besser als Gott es weiß und sowas, für uns bleibt ein Maßstab fest und das ist Gottes Wort. Das Dritte, Gottes Geist ist die Wahrheit, hat der Johannes in einem seiner Briefe aufgeschrieben. Und Gott hat uns seinen Geist gegeben, der ist die Wahrheit und er wird uns in die Wahrheit führen und uns lehren, auch die Dinge zu unterscheiden, die Wahrheit von den alternativen Wahrheiten oder wie sie dann manchmal genannt werden. Und das wird uns helfen in einer Welt, die sich immer weiter von Gott entfernt. Das Nächste, die Wahrheit rettet uns. Und im zweiten Brief an die Thessalonicher, da schreibt Paulus über Menschen, die von Satan verführt werden. Hier, sie gehen verloren, weil sie die Wahrheit, die sie hätte retten können, nicht geliebt haben. Also eben, der Paulus sagt, was eigentlich notwendig ist. Wir müssen die Wahrheit nicht nur halt irgendwie akzeptieren, sondern wir sollen sie lieben. Das Wort, wo es hier heißt, geliebt, da steht im Griechischen agapao. Und das ist der gleiche Wortstamm wie agape. Das ist die selbstlose Liebe. Und diese hingebungsvolle, leidenschaftliche Liebe für die Wahrheit, das ist das, was wir in unserem Leben brauchen. Und diese Wahrheit, sie wird uns retten. Und das Letzte, die Wahrheit macht uns frei. Das ist auch wieder aus dem Johannes. Jesus sagte zu den Juden, die zum Glauben an ihn gekommen waren, wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe, und euer Leben darauf gründet, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also, Wahrheit rettet uns nicht nur, sondern sie macht uns auch frei. Und auch wenn es uns vielleicht zunächst irgendwie etwas kostet, die Wahrheit wird immer gute Dinge für uns haben und in uns bewirken. Ihr habt hier die 5 Punkte nochmal miteinander. Wahrheit ist also nicht nur einfach eine rhetorische Frage oder eine philosophische Diskussion. Sie ist nicht beliebig, sie ist nicht irgendwie austauschbar, sondern bei der Wahrheit geht es um unser Leben selbst. Und dann die Frage an dich, ist Jesus die Wahrheit in deinem Leben? Wenn nein, du hast die Möglichkeit, heute den Schritt zu tun und Jesus als Herrn in deinem Leben anzunehmen. Hast du Dinge in deinem Leben, wo du die Wahrheit vielleicht nicht so genau nimmst, wo du Kompromisse machst oder die Wahrheit irgendwie so ein bisschen passend biegst oder sie in dein Weltbild oder zu deinen Wünschen passt und so? Jesus hat immer die Möglichkeit der Umkehr. Er freut sich über jeden, der umkehrt und du kannst dich heute entscheiden, neu an Gottes Wahrheit auszurichten. Und vielleicht ist jemand da, den Gott irgendwie neu aufs Neue auffordert, für die Wahrheit offen einzutreten, auch wenn es manchmal unbequem ist. So. Damit komme ich zum Ende an meiner Predigt. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Wer will, darf dazu aufstehen. Jesus, danke, dass du für die Wahrheit aufgetreten bist und dass du uns die Wahrheit offenbart hast. Herr, und danke für die Erlösung, die du durch die Wahrheit gebracht hast und für die Freiheit. Herr, und wir bitten dich, dass du diese Liebe zur Wahrheit, dass du die in unserem Herz ausgießt. Herr, dass wir in dieser Wahrheit gegründet, Herr, dir nachfolgen und dich verherrlichen können. Amen.